Herzlich willkommen zur 39. Folge von Am Rande der Gesellschaft. Heute haben wir als Gäste zwei Influencer, nämlich den Schlomo, auch bekannt als Host von Die Honigwabe, und Charlotte Corday. Herzlich willkommen und danke, dass Sie hier sind. Und an meiner Seite wieder Götz Kubitschek und hier meine Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir wollen heute reden übers Influencer-Sein und wollen dann auch zur Frage kommen, wie ist es als Frau in der Rechten? Und ja, dann lasst uns erstmal beginnen. Witz und Frage habe ich nicht vorbereitet als Eingang, aber eins ist mir eingefallen. Wir haben ja neulich darüber geredet, dass man als sehr junger Mensch viele Spleens hat, wo sich dann erst später rausstellt, dass es sehr viele haben. Ganz berühmt ist ja dieses nicht auf Linien treten, wenn man über ein Pflaster geht. Das kennt fast jedes Kind. Oder neulich haben wir besprochen, vor Autos sich verbergen, wenn man eine Straße entlang geht. Hatten Sie das je als Kind, dass man einen Weg macht und wenn ein Auto kommt, dass man sich duckt, wegduckt?
Nee,
nicht, aber ich habe eher...
Kenne ich ganz und gar.
Ja, also das kennen mehrere. Und ich persönlich hatte als schon sehr junges Kind den Traum vom Influencer sein. Also ich habe mit Freundinnen zum Beispiel oft Sendungen gemacht über das richtige Putzen einer Zahnspange und später noch, nur mit mir selbst, in my head, Pferdepodcasts. Also dass ich meine eigenen Reitpferde vorgestellt habe und Verschiedenes da besprochen habe.
Nur hat man sowas? Das nie Influencer genannt.
Ne? Nein, das gab es ja auch nicht.
Ja, genau. Das hieß anders. Das war so, dass man sich halt wie in so einer Fernsehserie oder in einem
Dokumentation... Also haben Sie sowas auch imaginiert?
Ja, habe ich schon. Also bei mir waren das eher Rettungstaten. Also ich war Rettungssanitäter oder beispielsweise Hubschrauberpilot, also was Heldisches. War meist der Letzte, der dann ankam, aber dann beherzt eingegriffen hat. Und das wurde natürlich alles vorerzählt.
Ja, genau, miterzählt, kommentiert.
Und schon so auch, dass die Nachbarn dachten, der hat halt einen Knall. Ne? Also weil er allein im Garten steht und irgendwas vor sich hin erzählt. Ja, Influencer nannte man das noch nicht. Und das ist, wie alt ist der Begriff?
15 Jahre vielleicht? Seit ungefähr. 2010 vielleicht? Seit Instagram oder so?
Ich meine, YouTube gibt es seit 2006, ne? Mhm. Aber das war wahrscheinlich, bevor dieses Phänomen so groß war. Wahrscheinlich dann 10 Jahre drauf ungefähr. Mhm.
Also was braucht man? Ein schnelles Internet, ein wirklich schnelles Internet. Ja, man braucht digitale Schnitttechnik, man braucht ein erschwingliches Equipment, also das in der Qualität arbeitet. So, also alles Dinge, die man ja nicht von 0 auf 100 haben kann, wenn es teuer, langsam und aufwendig wäre. Sondern das ist ja eine Sache, die doch, also soweit ich das beurteilen kann, erst so vor 10, 12 Jahren so richtig möglich wurde eigentlich. Als auch diese Kanäle sich so verbreitet haben, dass man überhaupt sowas wie echte Reichweite generieren konnte.
Ja.
Honigfarben-Zuschauer würden widersprechen beim schnellen Internet. Wir sind notorisch dafür bekannt, dass das Internet auch gerne mal den Geist aufgibt während einer Folge. Aber ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich war es da so erschwinglich in halt Radioqualität. Wir haben jetzt hier, ich glaube, Rode Podmics sind das, ne? Ist dasselbe, was ich habe. Die Qualität geht vollkommen klar. Dazu kann man sich so einen GoXLR-Vormixer kaufen und ist dann bei 300 Euro ungefähr. Und ja, damit hat man eigentlich ein professionelles Setup. Das war sicherlich vor 10 Jahren noch anders.
Jetzt nur die Frage, ob man dann davon leben kann. Also ich glaube, der Influencer zeichnet vor allem da das aus, dass er imstande ist, auch damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Und wie gesagt, das gab, wie Sie schon sagten.
Also da würden Sie den Schnitt machen. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sich für Influencer halten oder die sagen, das ist jetzt mein Traumberuf. Ich glaube, wenn man heute unter Kindern Umfrage machen würde, würden sehr, sehr viele sagen, oder denen würde unter den ersten drei Berufen, die ihnen einfällt, auch der Influencer einfallen. Also derjenige, der was präsentiert, und man stellt sich das so als im Grunde wie eine Art Freizeitbeschäftigung vor, die zum Beruf wird. Ja?
Ja, also wenn man das wirklich richtig machen will, wenn man damit Erfolg haben will, dann muss man einfach sehr viel Zeit da rein investieren.
Wer hat den Erfolg in unserer Szene?
In unserer Szene? Also Schlomo Finkelstein ist, glaube ich, der erste rechte Influencer gewesen, oder? Also ich würde sagen, Schlomo hat so viele Leute, also vor allem junge Leute, rechts gemacht durch seine YouTube-Videos. Also,
schon gehört.
Ja, also mich hat er auf jeden Fall sehr beeinflusst.
Wann haben Sie angefangen?
2015, im Sommer war das.
Also klassisch das Wendejahr für ihre Generation.
Ja, genau. Und es hatte dann auch auf jeden Fall mit den Nachwirkungen zu tun von erstmal Charlie Hebdo und da Sachen, die ich gehört hatte von Schulkameraden aus dem Gymnasium, die ich noch kannte, die das so ein bisschen gerechtfertigt haben. Also nicht gesagt haben, geil, dass die erschossen wurden, aber gesagt haben, wir müssen schon gucken mit den Gefühlen von den Muslimen. Das ist schon etwas hart, was die ja gemacht haben an Karikaturen und so. Und das hat mir damals auch schon aus so einer linksliberalen Perspektive, halt noch alt-linksliberalen Perspektive nicht gefallen. Und danach kam die Flüchtlingswelle und dann kam halt eins zum anderen. Und ja, dann wurde ich auch politisch transformiert von einem eigentlich Links-Normi, würden wir sagen, zu einem Rechten.
Die Frage ist, ob Sie davon leben können.
Ja.
Also Sie kriegen das hin über Ihre Follower, über Abonnements. Wie kann man sich das vorstellen?
Im Wesentlichen bei mir Superchats. Das sind Textnachrichten, die geschickt werden bei einem Livestream, die dann verlesen werden, auf die man auch eingeht. Manchmal für 5 Minuten oder 10 Minuten, manchmal kürzer. Manchmal wollen auch die Leute nur irgendwas bewerben, irgendwelche Produkte, die sie verkaufen. Ich meine, Hörner wäre so ein Beispiel. Die haben, glaube ich, auch angefangen, Werbung bei Leuten wie uns zu schalten.
Ich habe es nicht verstanden, wer?
Hörner, Firma, die Geschäfte machen. Genau. Die haben, glaube ich, auch angefangen mit ihren kleinen Werbungen einfach mal per Superchats für $10. Dann wird das halt vorgelesen. Und ja, dann kamen erst die professionelleren Spots, die sie gebucht haben und so. Superchats bringen in der Wabe, die einmal die Woche kommt, auf jeden Fall satt genug ein, dass man davon leben kann. Dass 2 Leute davon leben können.
Bereiten Sie sich heute planmäßig vor? Also ist es eine richtige Arbeit, in der Sie recherchieren, sitzen, notieren und auch Stunden Zeit verbrauchen? Oder geschieht es so aus der Lameng heraus? So wird da auch aus der Hüfte viel geschossen?
Also ich denke, es gibt viele Influencer, die Letzteres machen. Viele auch gerade so Livestreamer, auch auf der linken Seite, so Leute wie die Kaldent. Ich glaube nicht, dass die groß was vorbereiten. Gerade das Reaction-Format ist da ja sehr...
Was ist das?
Das heißt, du guckst dir ein Video an und reagierst darauf. Und das war's. Du musst dafür nichts vorbereiten. Du reagierst einfach auf irgendein Video und hast damit schon einen halben Content und lieferst halt dann die zweite Hälfte dazu.
Und authentisch ist es, dass du es live schaust. Du hast es nicht vorher schon geschaut und dir ausgedacht, welche Kommentare du abgibst.
Also es gibt da keine Regel, die das besagt, aber beim betreuten Kacken, das ist das Reaction-Format, das ist was anderes als die Honigwabe, das ich mit Shatti mache, wird sich in der Regel beschwert, wenn durchscheint, dass wir es schon gesehen haben vorher. Also ja, die Leute haben eigentlich die Erwartungshaltung, dass man da blind Total reingeht.
Ist. Ja, genau. Aha.
Und bei der Honigfarbe ist es so, da bereiten wir uns wahrscheinlich ungefähr 2 Tage jeweils vor auf den 1,5-stündigen Hauptpart, halt die Sendung, wo es dann ein Programm gibt. Das ist dann alles durchgeplant. Da haben wir auch Einspieler. Ich würde sagen, ungefähr 40 Minuten von einer typischen Folge sind Einspieler. Also das sind schon geschnittene Videos, die dann kommen. So ein bisschen wie im Fernsehen bei irgendeiner Live-Sendung oder so, wo es halt einen Live-Part gibt und dann kommen halt Schnipsel rein. Und der Rest wird halt live gemacht, aber auch schon einstudiert. Also das ist dann schon vorbereitet.
Ich habe ja gestaunt, dass Sie beide eine Statistik haben, wer Ihre Videos schaut. Also das kann man wohl nach Alter und nach Geschlecht irgendwie sondieren. Ja, ist das so?
Ja, also noch diverse andere Sachen, glaube ich. Aber Region zum Beispiel, Länder und so. Aber Alter und Geschlecht ist natürlich sehr, sehr gravierend, was die Unterschiede angeht. Wir haben da festgestellt, dass bei männlichen YouTubern, egal ob du jetzt einen Schattenmacher nimmst oder einen Kasper oder die Honigwabe oder meinen Kanal früher auf YouTube, als er noch da war, ungefähr 90% der Zuschauer männlich sind und bei einer Charlotte etwa auch 20% weiblich, was immer noch sehr wenig ist, aber für politisches YouTube, insbesondere Anti-Mainstream politisches YouTube, sehr viel.
Ja, ich hätte es gern andersrum. Ich hätte gern lieber mehr Frauen.
Ja, zumal Sie ja auch jetzt auf Frauenthemen bespielen.
Mhm. Das will ich in Zukunft auch mehr machen, weil ich mag diese Dynamik eigentlich nicht immer so gerne. Also ich möchte auch, also was mir einfach aufgefallen ist, dass es, auch die Rechte hat keine abschließende Antwort auf die Frage der Rolle der Frau in der Moderne. Und da bin ich selber so ein bisschen...
Lassen Sie uns das Thema nachher
machen wir. Ich wollte es nur...
Da bin ich so ein bisschen auf der Suche. Auf jeden Fall nachher drauf ein. Also bei Ihnen habe ich jetzt rausgehört, dass Sie im Grunde als Reaktion auf diesen lässigen Umgang mit diesen Charlie Hebdo-Morden beziehungsweise dann eben mit dieser ungebremsten Masseneinwanderung 2015 sich von einem klassisch so linksliberalen hin entwickelt haben zu einem rechten Influencer.
Ganz kurze Zwischenfrage, Schulzeit Ost- oder Westdeutschland?
Westdeutschland. Gymnasium bis zur 10.
Und wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie sich sozusagen entschlossen, Influencerin zu werden?
Es war eine ganz spontane Reaktion tatsächlich. Also ich habe mich eigentlich mit den Videos von Schlomo und Idiotenwatch und Schattenmacher mit den Jahren immer weiter radikalisiert, würde ich sagen. Also es ist
normalisiert, sagen wir mal.
Normalisiert, stimmt. Aber was dann einfach kam, war dann diese Corona-Zeit. Und ich glaube, das war, also ich habe die ganze Zeit gesehen, hier läuft so viel falsch. Und ich war aber eine der ganz wenigen, ja, die diesen Eindruck hatte. Also ich hatte auch Probleme in meinen 20ern beispielsweise, Freunde zu finden, die mit mir auf einer Wellenlänge waren, weil die alle ein ganz anderes Bild von der Realität im Kopf hatten. Und bei den YouTubern habe ich aber jemanden oder habe ich Leute gefunden, die das ähnlich gesehen haben.
Aber Sie sind im privaten Umfeld unbefeuert von Freundinnen oder Freunden
an. Also ich habe einen älteren Freund, also der hat immer sehr exzessiv mit mir über Politik gesprochen. Und ich konnte dem Ganzen gar nicht entfliehen. Aber das war alles so bei mir, das hat sich alles so nach und nach aufgebaut. Und dann kam aber die Corona-Zeit und ich habe einen Teilzeitjob, ich bin in einer privaten Kinderbetreuung. Und ich bin plötzlich von 5 Stunden auf 12 Stunden gekommen. Und es hat mich hat es unglaublich belastet. Also es war ein unglaublicher Stress. Und dann kamen noch diese Lockdowns dazu und dieser ganze Wahnsinn. Und irgendwann habe ich ein Video von Rezo gesehen, die Zerstörung der Presse. Und da war so viel Scheiß drin, dass ich also ganz spontan gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt was mit meiner Wut machen und mit meinem Frust machen und ich muss das in irgendwas Kreatives umwandeln. Und dann habe ich einfach mein erstes Videoskript geschrieben.
Von sich aus? Und keiner hat Ihnen geschnitten? Keiner hat Ihnen die Technik beigebracht?
Nee, gar nicht. Also es gibt ja zum Glück sehr simple Programme. Also ich bin auch nicht sehr technikaffin, aber mein Magix ist ganz gut. Also das ist idiotensicher sozusagen. Und ja, dann habe ich innerhalb von 2 Wochen mein erstes Video produziert. Und das war so eine Befriedigung, dass ich das weitergemacht habe. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich das habe, weil es einfach, also ich kann damit so wunderbar kompensieren und ich kann mich so ein bisschen aus meiner Ohnmacht befreien. Einfach indem ich was Kreatives schaffe und nach draußen gebe. Und ich fand es auch überraschend, dass die Leute das tatsächlich gerne gucken. Also ich hatte eigentlich gedacht, naja, wäre schon cool, wenn ich so 100 Abonnenten bekomme oder wenn ich vielleicht irgendwann mal Schlomo kennenlerne oder den Schattenmacher. Und das ist dann aber alles sehr viel schneller gekommen.
Als erstes hatten Sie Eigentümlich frei auf dem Bildschirm gehabt. Die haben Sie, die haben Sie uns allen, also einem größeren Publikum bekannt gemacht. Ja? Ja. Als quasi libertäre Influencerin.
War das so, ja?
Wurde von mir so wahrgenommen, okay, weil das Framing halt durch den Ort der Veröffentlichung einfach so da war. Ja?
Ich glaube, damals war ich auch noch liberaler. Ich hatte auch in meiner Videobeschreibung rechtsliberal stehen. Steht da jetzt nicht mehr. Also das Liberal ist rausgenommen worden.
Ich denke auch, was du gerade umschrieben hast, dass man angefangen hat, eigentlich im Glauben, wahrscheinlich kriegen alle Videos, die man macht, mehr Dislikes als Likes und irgendwie 100 Views. Ich glaube, das ging uns allen so, mehr oder minder. Ich glaube, kaum einer von uns hat sich vorgestellt am Anfang, dass er mal wirklich Geld damit verdienen würde. Ne? Oder überhaupt, dass es irgendeine gesellschaftliche Relevanz gewinnen würde, was er da macht.
Das ist ja genial. Wenn Sie mit mehr Dislikes gerechnet haben ursprünglich, dann muss ja viel Wut als Antriebsstoff dahinter gewesen sein. Thymos-Spannung, um sich da hinter das Mikro zu setzen und was zu produzieren.
Klar. Ja, sicherlich. Es ging fast auch darum, genau diese Leute, die es dann disliken würden, zu erreichen und denen das halt in die Fresse zu sagen. Also denen das halt aufzutischen, aufs Brot zu schmieren.
Also Schlomos Videos waren auch am Anfang ziemlich krass. Also ich konnte die auch nicht alle am Stück gucken, weil mich die so wütend gemacht haben. Also er hatte da so eine krasse Energie drin, also vulgäre Analyse. Da musste ich auch, also ich musste das häppchenweise sozusagen zu mir nehmen. Also weil da wirklich Power hinter war.
Der Unterschied zu uns ist ja der, dass also die Ellen und ich klassischen Beruf ausüben. Ja, und das ist ja vielleicht jetzt typisch für meine Generation, dass man immer noch in diesen Kategorien des klassischen Berufs denkt. Also es gibt eben Bäcker und Schuster und Bauarbeiter und dann gibt es Verleger und Publizisten und Politiker und so weiter. Und also das habe ich natürlich längst begriffen, dass die digitale Revolution auch das Berufsfeld revolutioniert hat. Also dass es jetzt Berufe gibt, die es früher wirklich nicht gab und die man aber wirklich auch als Berufe bezeichnen sollte, weil eben Arbeit dahinter steckt. Also diese Laptop und Latte, wie heißt es, Macchiato oder Macchiato? Das gab es noch mal Ärger.
Da muss man richtig Ärger mit.
Da gab es fast mehr Ärger, als wenn man hier irgendwas leugnen würde.
Haben Sie das falsch gesagt?
Latte Macchiato.
Also Latte Macchiato und Laptop im Café, ein bisschen Influenzen und dann eben mit viel Geld nach Hause gehen, während der Malocher halt nach 8 Stunden erst einmal 1 Stunde lang duschen muss, um sich den Dreck abzuwaschen. Das weiß ich mittlerweile natürlich, dass echtes Skripten, echtes Texten und ein vorbereitetes Video aufnehmen, beziehungsweise eben eine wirklich gut vorbereitete Live-Show zu machen und so weiter, wirklich echte publizistische Arbeit ist. Und trotzdem will ich das nochmal betonen, dass wir ja woanders herkommen. Also wir kommen sozusagen von der Hardware her. Wir machen Bücher, wir verkaufen die Bücher und dieses Internet und die Social-Media-Kanäle und überhaupt dieses Podcasten und Vlogs machen und so weiter, das ist für uns im Grunde sowas wie ein Marketing-Instrument. Also das hat keinen so starken eigenen Stellenwert, wie das bei jemandem hat, der eben vom Influenzen lebt oder das fast ausschließlich eigentlich tut. Ja. Und ich habe da jetzt tatsächlich eine Frage, die im Grunde eine Beratung erbittet. Mich fasziniert es, dass wir also ein über die Maßen bekannter rechter Verlag sind, also deutschlandweit bekannt. Es gibt niemanden im Feuilleton, der nicht weiß, was Antaios ist. Es gibt niemanden im Feuilleton, der nicht weiß, was wir arbeiten, wie wir heißen, wie wir denken und so weiter. Also rein auch in diese klassischen Medien. Und trotzdem war der absolute Spitzenwert, den wir an Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal hatten, bevor er dann gelöscht wurde, 16.000. Mittlerweile haben wir ja einen Ersatzkanal und der liegt jetzt irgendwo bei 7.000. Das beste Video, das wir zurzeit haben, ist die Gesprächsrunde mit Höcke und Christoph Berndt, Lehnert und ich auf der letzten Akademie. Und unsere normalen Podcasts, unsere Literatursendungen, die Vlogs und so weiter, die laufen alle so irgendwie um die 5.000 bis 10.000 Mal. Sie beide sprengen das ja mal 10, würde ich jetzt mal sagen, oder mal 5. Ja? So.
Mal 3.
Woran liegt es?
Also, ja, das ist irre. Das ist ein Ungleichgewicht. Also wir waren in der New York Times, wir waren in allen Medien vertreten, sind sie nicht, aber sie werden doch viel häufiger gesehen.
Also woran liegt es? Was machen wir aus Ihrer Sicht was falsch? Oder ist es einfach dieser klassische Übertrag, dass wir sagen, unsere eigentlich wesentliche Arbeit ist eben die Arbeit am Buch, an der Zeitschrift, das ist das, was man verkauft. Das ist wirklich der Buchhandel. Mhm. Und dieses, man merkt uns sozusagen an, dass das Internet, dieses Influenzen, das wir nie so nennen würden, ja, das aber auch Mühe macht, dass das für uns nur sowas wie ein Nebenaspekt ist.
Ja, ne? Ich würde sagen, es liegt am Publikum, oder? Also Sie sprechen älteres Publikum an, das einfach nicht so viel auf YouTube ist. Das und, ich weiß nicht, also inwieweit der Algorithmus Sie mag, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich denke auch, das Schlimmste, was man machen könnte, ist auf Krampf versuchen, ein jüngeres Internetpublikum anzusprechen. Ich meine, es gab ja diese CSU-Aktion, ne? CSU, mit diesem dann blond gefärbten Typen, der da versucht hat, hey Kids, interessiert euch nicht mal für Politik und so weiter. Dann wirkt man halt, ja, cringe.
Naja, TikTok ist ja der Kanal dafür, wo sich jetzt alle cringe machen, von Lauterbach bis...
Ist denn cringe, bitte?
Peinlich.
Peinlich.
Ja, genau. Und unser Vorteil ist, denke ich, wenn ich an die Honigwabe denke oder auch an Charlotte, dass wir eigentlich nicht faken müssen, kulturell ein Teil von diesen Internetleuten zu sein. Also wir gehören einfach dazu. Wir sind aufgewachsen mit dem Internet und wir sind in Meme-Kultur drin und genießen es auch einfach selber. Und das steckt dann auch die anderen Leute an und das zieht dann halt große Massen von diesen jungen Internetleuten, wenn die merken, das ist nicht irgendein Marketing-Trick oder so, sondern die sind einfach in der Kultur drin.
Wie ist dein, entschuldigen Sie bitte, dein Alter? Also das, wer guckt dich am meisten oder euch am meisten?
Ach so, das war früher immer für YouTube-Verhältnisse sogar relativ alt. Ich glaube 29 bis, was ist die nächste, 39?
Ich glaube 25 bis 34.
25 oder so. Bis 34 kann auch sein. Ist für YouTube-Verhältnisse noch alt, aber eigentlich ja auch noch jung im Vergleich.
Bei Ihnen?
Das ist genau dasselbe. Also das sind diejenigen, die mich am meisten gucken. Also dann, ich weiß nicht, bis 45 geht es auch manchmal. Auch ein paar Boomer. Aber das wäre halt interessant, Ihre Statistik zu sehen. Sie haben bestimmt auch eine. Und da mal reinzugucken. Weil ich glaube, darin liegt die Antwort.
Ich glaube schon, dass wir die haben. Also ja. müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, also mich stört das jetzt nicht wirklich. Ja. Es ist nur eine Frage. Ne? Also ich weiß, als wir beispielsweise die Literatursendung gemacht haben, und wenn sich dann eben 20.000, 25.000 Leute so eine Folge über Ernst Jünger angeschaut haben oder 15.000 einen über Gottfried Benn, dann weiß ich, dass es natürlich ein völlig anderes Publikum ist. Dass es Leute sind, die wirklich daran interessiert sind, eine Stunde lang zuzuhören, wie man Ernst Jünger biografisch aufbereitet und die Bücher bespricht, wirklich bespricht und am Ende dann eben auch 5 Leseempfehlungen gibt und so weiter. Also im Grunde sowas wie unsere typische wissenschaftliche, lesegebildete Herangehensweise auf so ein YouTube-Format.
Ja, die Masse ist nicht intellektuell.
Genau, also so, deswegen stört es mich auch nicht. Ja, ja. Ja. Und die Vlogs von meiner Frau, die ja dann eben auch ihre...
Ein Vlog ist eigentlich was anderes.
Genau. Also warum sage ich dann eigentlich immer seit Jahren Vlog und niemand korrigiert mich?
Sie wurden schon korrigiert.
Von wem?
Von unserer dritten Tochter. Ausführlich. Egal. Ja.
Aber Vlog also wäre auch interessant. Also,
was ist ein Vlog?
Ein Vlog ist ein Videotagebuch. Also wenn Ihre Frau, weiß ich nicht, sich selbst die ganze Zeit filmen würde, was sie hier auf dem Rittergut macht, genau, den ganzen Tag.
Aber halt nicht deswegen etwas anderes machen, sondern nur was man eh machen genau würde, das filmt man.
Die Ziegen füttern und die Hasen.
Ich seit 5 Jahren von Vlogs und niemand korrigiert mich.
Aber jetzt wissen Sie es.
Wunderbar. Also die Videobuchbesprechungen, die haben ja auch ein paar tausend Aufrufe, wenn man das dann eben vergleicht mit Besprechungen, die beispielsweise aus dem Mainstream-Fernsehen veröffentlicht werden, dann nochmal so bei YouTube, dann sind wir besser. Das ist ganz interessant. Während, wenn jetzt so ein junger Typ kommt und über ein Buch spricht, ja, dann eben ein Publikum anspricht, das wieder deutlich jünger ist und da hat er wieder mehr. Also das hat vermutlich wirklich was mit dem...
Na gut, was das Format Buch angeht, sind das ja auch Gradierungen nach Niveau. Also dieses klassische Booktalk, das ist ja trivial Literatur.
Ne? Erotik-Literatur teilweise.
Ja, ganz klar. Also das, wenn wir nackte Weiber abbilden würden auf unseren Sezessionheften, hätten wir vielleicht auch 1.000 Abonnenten mehr. Das klar. Also das ist für mich interessant, ne, woran ja, das liegt.
Wir haben ja auch einen Sitz im realen Leben durch unsere Akademien und durch alles, was wir da bieten. Wie ist das denn bei Ihnen beiden? Also ich sage jetzt mal die IB zum Beispiel, die Wiener Blase, die haben ja auch ganz reale Orte in Wien, wo sie sich treffen, verschiedene Cafés, verschiedene Orte, wo sie zusammentreffen und zusammenhocken eben. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da eine Community und gibt es reale Punkte im Leben, wo man sich trifft, wo man zusammen agiert, Pläne schmiedet, ausheckt?
Also ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich habe ganz wenig Freunde, also die kann ich an einer Hand abzählen. 2 davon habe ich interessanterweise auf der Akademie kennengelernt. Also die sind seit 2 Jahren in meinem Leben. Es ist ein Pärchen, hochintelligente Menschen. Ich bin total dankbar, dass ich die getroffen habe. Und das sind meine realen Kontakte.
Gut, das ist jetzt aber Selbstbild und Fremdwahrnehmung. Ich glaube, also wenn jemand sich hinstellt und Videos dreht und vorbereitet und vor die Kamera tritt mit dem echten Gesicht und dann sagt, er sei introvertiert.
Naja, aber introvertiert heißt ja nur, dass ich meine Energie daraus beziehe, allein zu sein. Und dass man der Umgang mit Menschen entzieht mir Energie. Das ist das ja. Also ich weiß, ich habe den Kommentar schon oft gehört, aber ich finde nicht, dass es sich widerspricht.
Vielleicht muss man die Frage nochmal anders stellen. Also gibt es sozusagen einen Bedarf daran, diese virtuellen Kontakte, die Follower, die Fans, diejenigen, die ihnen Geld überweisen und so weiter.
Manchmal, ja.
Manchmal, also irgendwas müssen sie erleben. Ne? Und im realen Leben zu treffen. Ja? Das ist ja bei uns eine ganz zentrale Sache, dass wir sagen, für jeden Verleger ist das eine zentrale Aufgabe, eine Marketingaufgabe, wie man virtuellen Verkehr umwandelt in Kauf. Also dass der Leser einer wird, der Bücher kauft. Mhm. Oder dass der Leser oder der Zuschauer einer wird, der sich auf eine Akademie wagt. Ja? Oder auf ein Sommerfest oder auf ein anderes Treffen. Und weil uns dieses Konkrete, das Agonale sozusagen, wie sagt man, der Analoge, also nicht Virtuelle, extrem wichtig ist. Hm. Das ist das, wo es dann spruchreif wird sozusagen.
Ja, also es gibt Menschen, die haben mir schon E-Mails geschrieben, die würden mich gern treffen und mich gern auf einen Kaffee einladen, aber mir ist das ehrlich gesagt zu gefährlich, weil ich nie weiß, ob es Antifa ist oder nicht. Wir sind aber mit den YouTubern total vernetzt tatsächlich. Also als YouTuber haben wir uns des Öfteren getroffen und zusammengesessen.
Klar, ich meine, da ist der Treffpunkt halt einfach nur die Wohnung von irgendeinem von uns. Ne? Und dann treffen sich in der Regel vielleicht 4, 5, das wäre schon ein größeres Treffen, verbringen halt einen Abend zusammen und dann geht man wieder auseinander. Mhm. Daher kennen wir uns halt privat relativ gut. Aber mit den Fans ist das Problem darüber hinaus natürlich, was Charlotte jetzt nicht in der Form hat, aber wir anderen zum Großteil, Anonymität. Also ich kann hier jetzt ja auch nicht mit Gesicht auftreten. Viele von uns sind darauf bedacht, dass zumindest das momentane Aussehen in meinem Fall und bei anderen auch noch der Name und so weiter nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist so halt sehr schwer.
Das ist stark. Ich habe gerade von der Redaktion reingereicht bekommen, unser Altersspektrum.
So, erzählen Sie mal. Ja.
Also von 13 bis 17, 0%. Von 18 bis 24, 7,4%. 25 bis 34, 20%. 35 bis 44, 18%. 45 bis 54, 19%. 55 bis 64, auch 19%.
Ja, älteres Publikum.
Also das heißt auf jeden Fall ein älteres Publikum.
Wer hätte das gedacht?
Ich habe eine Frage, mit der noch sein, ob unser Beruf Zukunft hat. Ich glaube, an dem Punkt kann man die Frage zurückgeben.
Also, aber was uns speziell betrifft, ja ganz sicher. Also anders als andere Formate, möchte ich das gar nicht nennen. Wir beziehen ja schon die Jugend an, allein durch unsere Akademien. Bei uns ist ja immer was los.
Also wir sind, da machen wir uns eigentlich keine Gedanken. Ein sehr gesunder Verlag oder sehr gesunde Projekte. Wir haben ja diesen dauernden Zustrom an jüngeren Leuten. Und was wir eben haben, das ist ja auch nochmal diese Frage nach Quantität und Qualität. Ja. Ein extrem qualitativ gutes Lesepublikum. Und das sieht man einfach daran, was wir tun können und was uns abgenommen wird. Ja, an Büchern, an Angeboten und so weiter. Mhm. Und da sind wir, aber wenn man das nach 25 Jahren nicht erreicht hätte, dann hätte man auch was falsch gemacht, auf jeden Fall.
Ich wollte noch Schlomo fragen, warum eigentlich nicht Gesicht zeigen? Wir sind ja jetzt im Zeitalter, wo Authentizität und dass auch die Sachen gedeckt sind, die man behauptet, durchs Leben gedeckt sind. Warum zeigen Sie oder zeigen so viele andere? Schattenmacher war ja auch schon gefallen, der Name. Warum wird da kein Gesicht gezeigt?
Es liegt bei mir zum Großteil daran, dass ich in der frühen YouTube-Phase Sachen gebracht habe, die mir Feindschaft vor allem von Muslimen eingehandelt haben, die tatsächlich tödlich enden könnte. Zum Beispiel habe ich arabische Originalkorane in die Luft gesprengt, Speck darauf gebraten, ich habe Schweineblut drauf gegossen, ich habe drauf gepisst und so weiter und so fort. Das alles in cineastischen Videos verarbeitet und wurde tausendfach geklickt oder hunderttausendfach sogar. Und insofern gäbe es natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich mit Gesicht offen auftreten würde.
Deswegen war Schlomo auch so erfolgreich.
Ja, das ist heftig.
Das habe ich nicht gewusst, ja. Also das ist wirklich heftig, ja. Gut, dann wird es sofort klar, warum es besser ist, wenn man sie weiterhin nur vom Hinterkopf her kennt. Jetzt ist gerade ein Bruch im Podcast. Das ist ja wirklich ein Ding. Hätte ich nicht gedacht. Wollen wir überleiten? Haben wir noch Influencer-Fragen? Also das mit dem sich im realen Leben zu treffen oder nicht zu treffen, das ist ja hinreichend beantwortet. Ich finde das jetzt schon gut, wenn wir überleiten auf diese Frage,
zum Kontakt, nicht zum Kontakt untereinander mit anderen Influencern, ja, sondern vielleicht zum Kunden, zum Endkunden. Ja? Wie ist es da?
Eigentlich, also
ich kenne es ja von Twitter, Direktmails offen oder Direktmails nicht offen?
Ja, sie sind offen, aber ich bekomme eigentlich sehr ungern E-Mails. Ich mag das überhaupt nicht, E-Mails zu beantworten. Das ist überhaupt nicht mein Medium. Ich treffe die Leute tatsächlich lieber im realen Leben, also auf der Akademie oder auf dem Sommerfest. Also das finde ich immer total angenehm. Aber E-Mails, ja, ich weiß nicht. Ich bekomme oft Liebesbriefe von Männern.
Ja, aber das ist ja das Frappierende, dass sie als Influencerin ja fast ein allein, wie gibt es noch, der eine nicht linke Frau als Influencerin.
Ein Golan gibt es noch?
Ein Golan, ja klar, die ist natürlich auch super. Ja. Ja. Die könnten wir auch hier sitzen haben. Die hat ja einen anderen Auftritt als sie. Sie sind ja eher, sie haben ja dieses von oben herab auch ein bisschen.
Ja, natürlich.
Ja? Das hat sie ja nicht. Sie ist ja, sie ist ja das ganz, ganz natürliche. Ja,
sie bekommt es tatsächlich hin. Ich glaube, sie setzt sich hin und spricht einfach los. Und bei mir ist ja jedes Wort geskriptet. Und das heißt, das ist gar kein natürlicher Redefluss, den ich da habe.
Ja. Ja, aber die Frage wäre, ob sie jetzt 80% Frauen hat. Wahrscheinlich dann auch nicht.
Das wäre eine interessante Frage, ja. Aber vielleicht hat sie ja 50% Frauen. Ich weiß es nicht. Aber
wahrscheinlich. Ja, reden wir jetzt über Frauen in der rechten Szene, oder?
Ja, reden wir über Frauen in der rechten Szene. Na gut, das ist natürlich ein ganz weites Feld. Wie sollte man das jetzt aufhalten?
Also ich kann ja vielleicht mal loslegen, ja? Dann haben Sie sicher 100 Angelpunkte, wo Sie sofort einsteigen können. Wir hören die Frage seit den ersten Akademien, die ja 24 Jahre her sind, also als es das Institut für Staatspolitik gab und es gibt es ja jetzt nicht mehr, dass wir den Frauenanteil auf den Akademien in irgendeiner Weise anheben sollten. Also wenn die Frauen kommen, dann gewinnt man sozusagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man es drauf hat und dass man in ist. Und mir war das nie wichtig, weil mir sehr viel wichtiger ist, dass die richtigen Männer kommen. Also es gibt ja aus meiner Sicht eher ein Männerproblem in Deutschland derzeit. Also dass junge Männer verunsichert sind darin, wie sie Frauen begegnen müssen oder können oder dürfen. Und,
oder was für ein Standing sie als Mann generell haben. Ja?
Was sie als Mann ausmacht, weil sie eben verunsichert worden sind. Also ist ein Flirt sofort Sexismus? Sich als Mann zu geben und sich auch vielleicht sehr männlich zu verhalten, unreflektiertes Machotum und so weiter und so fort. Ja. Wir gucken uns ja hin und wieder Tatorts an, meine Frau und ich, wenn wir abends sehr, sehr müde sind. Und das ist ja unglaublich, wenn man sich anschaut, wie noch 1995 oder 2000 in Tatortfolgen gemachot wurde. Ja. Also wie da wie heißt er da, der berühmte Kommissar, der immer den Frauen ans Kinn greift, ein Schätzchen, um dich kümmere ich mich nachher.
Das war
Götz-George, ja. Genau. Also unglaublich, das wäre heute undenkbar, sowas, undenkbar. Und das ist so ein Punkt, also mir war
Wobei
das
es immer, ja bei unseren Akademien nicht darum ist, den Männern den richtigen Umgang mit Frauen
zu bringen. Nein, nicht, aber dass man einfach Punkt, sieht, ja? Das sind Männer, die bestehen nicht nur aus dem Gehirn, sondern die stellen auch was dar, die sind selbstbewusst, die sind von sich selbst bewusst, wissen, wer sie sind und stellen, ja, sind Männer, denen man zutraut, dass sie das Leben anfassen und anpacken. Ja? Und das war mir immer irgendwie wichtiger. Das kommt vielleicht daher, dass ich vom Militär herkomme und da sowieso so ein Raum, um mal ein Zitat aus dem Boot zu bringen, ein Raum, in dem kein Weib unseren Weg kreuzt, wo Männer unter sich sind und Männer Dinge tun. Ja? Und und jetzt, woher kommt denn der Spruch, dass es irgendwie wichtig ist, dass Frauen da sind?
Zum einen sind es vermutlich Männer, die sich selbst wünschen, dass der Heiratsmarkt, man darf es ja nicht verschweigen, also unsere Akademien, die sind natürlich auch eine
Kontaktbörse.
Eine Single-Börse, ja.
Eine Kontaktbörse. Daher kommt er. Dann gibt es ja viele, die PR-orientiert sind und sagen, um Hearts and Minds zu gewinnen, ist es doch wichtig, dass alles repräsentiert wird. Und zwar die männlichen Bedürfnisse und die weiblichen Bedürfnisse. Und dann gibt es vielleicht auch echte Demokraten, die sagen, es muss doch beides repräsentiert sein, die weibliche Sicht und die männliche Sicht. Nur dann können wir eine stoßkräftige, wirksame Richtung sein, wenn alle Richtungen, also beide Geschlechter repräsentiert sind. Ja?
Mhm. Ein Problem ist natürlich, dass die Propaganda unserer Gegner insbesondere an Schnittstellen andockt, die bei Frauen ausgeprägter sind als bei Männern. Also Empathie, ne? Auch gerade eine Verträglichkeit, ein Dazugehören wollen, ein nicht ausgeschlossen sein wollen aus der Gruppe. Risikobereitschaft ist höher bei Männern. Ne? All das sind Faktoren, die immer dazu beitragen werden, dass Frauen zahlenmäßig geringer auftreten werden. Gerade auch mit dem Druck von außen, der herrscht auf unserem Lager.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, also warum Frauen tendenziell links sind. Und da nenne ich eben auch diese Merkmale, die unterschiedlich verteilt sind. Also dass Frauen zum Beispiel bei der Empathieskala, es gibt dazu ja einen standardisierten Test, weltweit mehr Punkte haben. Ja, also dass die auch in diesem Big Five Persönlichkeitstest, dass da die Verträglichkeit viel besser ausgeprägt ist. Also was Schlomo eben schon gesagt hat, auch dieses Harmoniebedürftige, ja. Also das sieht man ja schon bei Frauen oder bei jungen Mädchen in der Pubertät. Also was stresst Pubertierende? Und das ist bei Mädchen ist es Probleme in der Beziehung. Und bei Jungs ist es, dass sie nicht ernst genommen werden, dass ihre Autorität irgendwie untergraben wird. Und sich politisch zu positionieren ist natürlich gefährlich. Und das ist, man ist dann einfach auch nicht mehr Teil der Herde, sozusagen. Wenn man
insbesondere gegen die vorgegebene gesellschaftliche Moral.
Genau, ne? Genau.
Auch das ist was sehr stark in Frauen verankert ist im Vergleich mit Männern.
Ja.
Man will nicht die Moral verletzen, man will nicht böse sein, man will nicht als böse gelten.
Ja. Also Frauen sind opportunistischer als Männer. Das müssen wir sein, wir brauchen die Gruppe.
Genau, ja.
Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man das so erzwingen kann. Man könnte es vielleicht einigen Damen ein bisschen einfacher machen, also weil das der Ton in der Rechten ist natürlich teilweise sehr harsch. Also,
ja, aber liegt es nicht daran, dass wir tatsächlich... Entschuldigung, ja, bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, also besonders was die Kleidung angeht, also viele Frauen, die sich als rechts positionieren, weiß ich nicht, tragen dann einmal ein falsches Kleidungsstück und werden total angegriffen. So, also mir ist es auch passiert, mich stört das jetzt nicht so sehr.
Genau, und da müssen sich alle eine ganz dicke Haut zulegen.
Ganz, wahrscheinlich,
ganz wirklich, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also ich glaube, die Frauen, die wir anziehen, sind also erstens natürlich der Heiratsmarkt, ja, also die Kontaktbörsenfunktion. Und dann gibt es natürlich ganz viele Frauen, die Brain sind, also die auf der Otto-Weininger-Skala sehr viel Männlichkeitsanteil haben, qua ihres Intellekts einfach, ja. Das ist, berührt dann schon fast manchmal das autistische Spektrum, ja. Da haben wir ganz viele. Und die sind ganz klar angezogen vom analytischen, vom logischen Denken, einfach von klaren Kategorien.
Mhm.
Ja.
Ja, also im Grunde, bestätigt es ja aber vieles von dem, was ich sagte. Also wenn man eben in einem Kampf steht und eben im Moment der unterlegene Gegner immer noch ist, also derjenige, der im Grunde im Verteidigungskampf ist und aus meiner Sicht eben auch wirklich sich seine Aggressivität nicht aberziehen lassen darf, also seine kreative Aggressivität, dann ist das eben für harmoniebedürftigere Frauen und so weiter nicht besonders attraktiv. Aber ich würde eben auch sagen, da ist ja gerade wichtig, dass wir unter uns bleiben. Mir ist ja die rechte Szene mittlerweile viel zu weich auf eine bestimmte Art und Weise. Also dieses Angekommensein im System, die Partei, diese Mandatsträgervernunft, diese Versorgungs- und Karrierenetzwerke, die sich da gebildet haben und eben auch diese Flur Harmonie, die es in den Parlamenten gibt. Also, dass es einem irgendwie wichtig ist, dass ein der CDU-Mann, dass der nicht an die Wand hechtet, wenn man an ihm vorbeiläuft, sondern dass er vielleicht sogar mal guten Tag sagt oder so, oder vielleicht am Ende sogar ein Grüner mal guten Tag sagt. Das ist, Jetzt nur ein kleines Beispiel, aber dieses Bedürfnis unter Männern darf es eigentlich gar nicht geben. Also wir brauchen ja Leute, die ihr Buh machen, wenn der Grüne vorbeiläuft, ja? und sagen, Freundchen, ja, du hast gar keine Ahnung, wie wir dich ersetzen werden, wenn wir hier erstmal die Mehrheit haben. Und wirklich diese Kampf, diese Kampfausstrahlung, ja, so. Ja, also vielleicht ist es im Moment, oder sollte es aus meiner Sicht im Moment kein Raum für Frauen sein. Ja.
Oder es ist einfach keiner. Ja, ich stimme dazu. Ja,
wären
dazu,
Sie dagegen, dass jetzt die Charlotte Corday einen erfolgreichen Podcast macht?
Das meine ich nicht.
Naja gut, es geht um die Haltung, ja.
Also es geht um eine maskuline darum, Haltung. Dass ich nicht,
also soll Charlotte Corday oder dafür, wen gibt es denn noch? Es gibt die Annabelle Schunk oder so. Sollten die den Kampf der Männer betreiben.
Die ist ein super Beispiel.
In der Tat, ja. Genau. Ja, aber wie sollte man sich denn als Frau verhalten? Das ist ja schon, uns gibt es nun mal,
wir sind ja, also ich glaube, dass sie ja? sich ja hier...
Wie sollten wir uns denn verhalten, um der Sache dienlich zu sein? Das ist doch schon eine wichtige Frage.
Ja, innerhalb des Verlags und innerhalb ihrer Arbeit bewegen sie sich doch...
ich frage mich für mich persönlich.
Frei und es gibt natürlich, ist es sehr gut, wenn Frauen Podcasts machen oder wenn sie sich auf der Akademie sehen lassen. Ich meine damit nur, also ich weigere mich, die Atmosphäre der Akademie so zu verändern, dass mehr Frauen das toll finden.
Ja, unser aller Freund Erik Arends hat uns ja kurz gestern einen Vortrag gehalten über Longhouse. Es war ein Begriff, den nicht viele von uns kannten. Longhouse ist eine Art Meme.
Man kann es auch deutsch wieder sagen.
Ja,
das
ja.
Langhaus.
Es ist ja? das Langhaus, aber es genau. ist nicht nur das germanische Langhaus, sondern ist vielleicht ein bisschen befreit von den historischen Wurzeln. Es kennzeichnet einen Raum, in dem einfach das Frauenrecht herrscht, in dem das Mutterrecht herrscht, wie es vielleicht Johann Jakob Bachofen beschrieben hat. Bitte?
Kleiner Scherz.
Da habe ich neulich einen guten Cartoon gesehen, wie ein Mann auf der Couch liegt und der Psychiater fragt ihn, fühlen Sie sich dominiert von Ihrer Frau? Und die Frau steht daneben und sagt, tut er nicht! Ja, also, dass also dieser Longhouse-Effekt in alle Bereiche des Lebens eingreift. Also, dass diese Gefühligkeit, dieses nicht verletzt werden dürfen, dieses Aushandeln auf nicht-agonaler Ebene, dass das alle Bereiche
durch... Sensible Schlachten.
Genau.
Sensible Schlachten.
Ja, also dieses Snowflake-Mentalität, dieses Pussytum, dass das von Wirtschaft bis Journalismus, Politik, alle Bereiche langsam durchzieht, weil eben die Frauen sich breit machen und die Benimmregeln diktieren qua ihrer eigenen Gefühligkeit. Und ich glaube, da sind sie gegen. Aber wir beide haben uns ja auch auseinandergesetzt, dass dieses... die sagen, glaube ich, Red Pill dazu, ja. dass das ein Gegenpart dazu ist, der eben auch alles andere als angenehm ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da weitermachen oder den Schlomo, der hat sich ja schon zuvor zu Wort gemeldet.
Der Einwurf davor war eigentlich, dass eine Idee einfach Separation ist, ne? Dass man halt separate Räume für Frauen schafft und eigentlich auch separate
Organisationszweige. Aber wir sind ja nicht in einer Moschee, wir sind ja in einem fluiden Raum, wir sind im Internet und so. Wie will man denn da separate Räume schaffen?
Nicht im Sinne von, die werden irgendwie durch ein Gatter getrennt und wer einer darüber hüpft, dann wird er wieder zurückgeschmissen. Nur halt grob. Ne? Grob Organisationen, die von Frauen geleitet werden, in denen Frauen sind und grob Organisationen, die von Männern geleitet werden, damit man eben nicht die Männer, Organisationen pussifizieren muss, in Anführungszeichen. Was ich gerade sagen wollte zum Longhouse-Ding ist, ich würde es so zusammenfassen, sie sind gerade dabei, die Geschlechter beide abzuschaffen, also auch das weibliche Geschlecht abzuschaffen. Man könnte sagen, Endziel vom Liberalismus ist, eigentlich alle Gruppenidentitäten auszulöschen, um die Leute halt frei zu machen von diesen. Ich meine, der Grund, aus dem sie jetzt nicht mehr definieren können, was eine Frau ist, ist, dass in ihrer Welt eine Frau eigentlich eine einengende patriarchale Kategorie ist, in der man gar nicht denken sollte. Es ist nicht, dass sie keine Definition dafür hätten. Sie haben uns schon lange gesagt, was das ist. Sie haben schon lange gesagt, die sozialen Spielarten vom Geschlecht lehnen sie eigentlich ab. Wenn Mädchen mehr mit Puppen spielen und Jungs mehr mit praktischen Sachen, ist das halt aufoktroyiert von der Gesellschaft. Und jetzt über das Trans-Ding schaffen sie halt die biologische Ebene ab und ersetzen sie mit der sozialen, die sie aber ebenfalls ablehnen. Ne? Das heißt, die Frau an sich hat eigentlich auch ausgedient.
Ja, das ist ihnen ja noch nicht so bewusst, glaube ich.
Den Frauen nicht, ne?
Nee.
Also machen wir an dem Punkt weiter. Diese Langhaus- oder Longhaus-Sache. Also dass sozusagen das, dieses oktroyierte Matriarchat sich in allen Bereichen irgendwie durchsetzt und die Männer im Grunde zu so einer Art Weiblichkeit aufgefordert werden im Umgang mit den anderen. Das führt ja sofort zu Gegenreaktionen. Das ist ja wie mit allem. Also ja. wenn irgendwo eine Behörde behauptet, sie ist super transparent und hat einen Glasbau und alle können immer alles sehen, was gemacht wird, gibt es garantiert in diesem Gebäude einen Raum, der nicht transparent ist und dem sich sozusagen zurückgezogen, die eigentlichen Entscheider treffen, um zu entscheiden. Das ist immer so. Es ist immer eine Behauptung, die ausgehebelt wird durch einen neuen Raum, der geschaffen wird für das Eigentliche. Ja? Und jetzt haben wir in dieser Geschlechterfrage, da fielen die Stichwörter ja schon, unglaublich krasse männliche Reaktionen auf diese Longhouse-Atmosphäre. Ja, Red Pill hatten sie genannt. Ich habe es im Vorgespräch schon gefragt, was das eigentlich ist, aber bitte beschreiben Sie es nochmal, weil ja mit Sicherheit unsere uralte Zuhörerschaft, also die ich plus älter, nicht wissen, was Red Pill ist.
Grob umschrieben, quasi nur Männer. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Frauen, die es vertreten, aber größtenteils Männer.
Ganz kurz, es stammt ja aus dem Matrix-Film doch mit den Pillen.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch ein Meme, das wir als Rechte übernommen haben. Genau. Ne? Also Red Pill ist ja auch ein Begriff bei uns und wir benutzen auch einfach die Visuals, das Visuelle davon gern in Memes und so. Also ja, wir haben das zum Teil auch übernommen. Die bezeichnen damit eine Bewegung, die zum einen ein absolutes Machtungleichgewicht in der Gesellschaft zugunsten von Frauen sieht. Wahrscheinlich nicht vollkommen zu Unrecht, würde ich behaupten. Und zum anderen eine Art Rezept ausgemacht haben will, wie man dieses Ungleichgewicht brechen kann und wie man halt als individueller Mann trotzdem erfolgreich sein kann, trotzdem halt gut durchs Leben gehen kann, was dann aber in der Regel nicht heißt, dass man eine Familie gründet, 8 Kinder kriegt oder irgendwas, sondern halt, ja, man legt halt eine nach der anderen flach und das ist dann Erfolg.
Also es ist im Grunde ein abschätziges Bild, das die Bild, Männer von der Frau haben, als Reaktion darauf, dass irgendwie die Normalität ausgehebelt wird.
Das ist eng verwoben mit Dating-Coaches, könnte man sagen. Ein Rezept, ein psychologisches Rezept, wie du jede Frau knacken kannst eigentlich. Wie du bei jeder Frau landen kannst und dir machen kannst, was du willst. Plus eine psychologische Beschreibung dessen, warum Frauen die Gesellschaft in der Hand haben und Frauen Männer komplett in der Hand haben mit dem Status quo und man das mit diesem Rezept brechen muss.
Und ich habe da ja meine Zweifel, ob das sich im realen Leben so niederschlägt. In Form von, also dass es die Flachleger gibt, ist keine Frage. Aber schon bei diesen Pick-up, so hieß es in unserer Generation, das waren die Pick-up-Ratgeber, waren das viele Möchtegern-Leute, die sich als solche generiert haben. Aber ich bezweifle, dass die Leute, die sich jetzt im Internet breit machen und Frauen schuhriegeln oder Frauen so herausfordern, dass sie vielleicht so Rammstein-like dann erst recht als attraktiv erscheinen. Ich glaube, dass es vor allem virtuelle Nummern sind.
Ja, aber es ist natürlich wichtig für die Frauen, die zu den Rechten kommen. Also vieles spielt sich ja virtuell ab.
Genau.
Und das wirkt eben auf viele abschreckend, dass wenn sie, ich weiß nicht, sich einmal einen zu kurzen Rock angezogen haben. Also ich bin auch für mehr oder weniger.
Ich habe das schon so oft gehört und ich finde das so unsäglich.
Ja, es ist einfach
dass das Frauen sich wirklich dann zu Herzen nehmen, dass jemand was über den Teil...
Natürlich, das sind Frauen. Also Frauen sind einfach sensibler als Männer. Also vor allem, also was auch Verbales angeht. Also auch dieser Ausspruch...
Also da brauchen wir eine Gegenbewegung zu Red Pill. Aber eine produktive, eine gute, eine
wuchtige. Wobei man anerkennen muss, natürlich gäbe es auch in diese Richtung Grenzen, die auch alle in diesem Raum ja anerkennen würden. Hm. Ne? Also es gäbe was, da wurde es grotesk.
Ja.
Mit der Kürze beispielsweise vom Rock.
Na klar.
Gerade Annabelle Schunke hatten wir schon in dieser Lizenz, ja, über solche Frauen muss man gar nicht reden, nee. Aber die treten doch bei uns eigentlich
auch. Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also kriegen Sie es ab als Influencerin? Es gibt ja Frauen, die es richtig abkriegen. Also die Annabelle Schunke, die berühmte Annabelle Schunke, die kriegt es so richtig ab. Das liegt aber aus meiner Sicht schon auch daran, dass die sich für besonders schlau hält und dann so als Tramolett aufführt, wie sie sich jetzt selbst abschaltet. Ja, aber das Ganze leider Gottes nur für 4 Stunden. Wir würden uns ja alle freuen, wenn es mal 2 Wochen wären.
Ja, uns wäre es egal, um ehrlich zu sein.
Na klar, ich gucke da eigentlich drauf. Aber das ist, ich kriege es ja dann immer mitgeteilt. Und dass die also wie eine Silvesterrakete abgeht, ja, und dann kommt es eben auf sie eingeprasselt. Ne? Und zwar schon auf eine brutale Art zum Teil.
Das ist die Dynamik des Internets.
Ja, ja. Also dass die, und das steigert sich dann so hoch. Also wo man immer denkt, entweder die braucht es, ja, um wieder denken zu können, oder sie hat halt echt eine Haut, die so dick ist wie der Tisch hier. Ja, ja,
oder
also,
sie hat die Regeln nicht verstanden.
Oder sie hat die Regeln
nicht verstanden. Sie ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ne? Sie teilt da ja auch gut aus.
Na klar.
Also das sind dann alles ungefickte kleine Würstchen, die sich verziehen sollen.
Weiße.
Ja. Gut.
Ja, aber also, zurück zu Ihrer Frage. Also das in dem Maße bekomme ich das nicht ab. Ich bekomme manchmal zu hören, dass ich mich auf den Akademien nicht richtig angezogen habe, ja, dass das Kleid zu eng war. Und ja, wie es denn sein kann, dass mein Mann mich da alleine überhaupt auf die Akademie lässt. Ja, also mir ist ja auch nicht zu trauen. Und ja, aber das, ich nehme das auch nicht wirklich ernst. Also das ist ganz.
Aber Sie haben es dreimal erwähnt.
Ich habe es dreimal erwähnt, also, weil es Thema ist, ja?
Ja, ja.
Aber das ist, also klar, es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt gar nicht drüber ärgere. Oder beim ersten Mal war ich auch.
Aber wäre das doch so ganz wichtig, diese anonymen Trolle, die als Hauptberuf haben zu sticheln, einem was zu versetzen, einem was mitzugeben, dass man die nicht nur kaum wichtig nimmt, bitte?
Weiß ich nicht, weil man die ja nicht vor der Nase hat.
Das würde ich ja sagen.
Ja, aber man soll die Trolle nicht füttern, das ist eine wichtige Regel.
Ich sage doch auch immer, einfach ignorieren, wenn da irgendeiner rumplägt, dass er sich von unserem Verlag schlecht behandelt fühlt, weil und so weiter, dann denke ich mir, also erstens ist er anonym, zweitens ist er nur im Internet, drittens wissen wir nicht, ob er je was bestellt hat, viertens ist er vielleicht der Einzige, der Pech hatte. Ansonsten haben wir 99,8% zufriedener Leser. Warum soll ich auf so jemanden reagieren, der anonym laut irgendwas rausposaunt und eben nicht manns genug ist, sich vor uns hinzustellen mit seinem Klarnamen, zu sagen, ich habe hier ein handfestes Problem mit Ihrem Versand oder wir haben ein handfestes Problem mit Frau Kositza oder ein handfestes Problem damit, dass ich ihm nicht geantwortet habe, obwohl er mir seine komplette unrhythmische Lyrik über Deutschland geschickt hat. Ja, so. Und da sage ich doch immer, also wenn er ein Gesicht und einen Körper hat, dann fange ich an zu reagieren, aber vorher nicht. Also ich halte die ganze Sache für völlig entgleist. Ich halte den Umgang, die Unsicherheit des Umgangs von rechten Männern mit rechten Frauen, überhaupt Frauen, genauso für entgleist wie den richtigen Umgang mit unserer Geschichte. Mhm. Ja, überhaupt ist das alles so aus dem Ruder. Ja, also sowas wie einen normalen, interessierten Annäherungsumgang gibt es nicht anscheinend oder gibt es wenig.
Es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt ja auch nicht nur irgendwelche...
Aber wir reden ja gerade über die...
Ja, klar, aber es gibt natürlich auch die White Knights und die Sims und so weiter. Die sind netter, aber die werden natürlich auch von anderen Männern teilweise fertig gemacht.
Also White Knights sind die
weißen Ritter,
die man früher lila Pudel nannte, also die sich ein bisschen klein machen und Frauen anschleimen.
Ja, kann man so sagen. Und dann, also, wohl bei mir.
Problembären?
Ich glaube, das ist was anderes, oder?
Die so halt wahnsinnig lang und gern mit Frauen reden und dabei erzählen, wie es ihnen so geht. Ja,
das ist aber nicht das, was ich meine.
Gut. Oh Gott. Das ist also unglaublich aufgefächert in lauter englische Fachbegriffe.
Ja, aber Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie es für ein Problem halten.
Ich halte es für ein Riesenproblem. Ich halte es wirklich für das Problem, dass uns eben auch aufgrund dieser Lautsprecherfunktion, die Durchgeknallten im Internet haben, das ganze Normale keine Stimme hat.
Ja. Ja?
Also das ist ja das, was wir ja selbst auf unserem intellektuellen Blog erleben, dass wenn da mal ein Artikel erscheint, bei dem die ganzen Großposaunen ruhig sein müssen, weil sie irgendwie nicht mitkommen oder weil es ein Thema berührt, wo sie nicht bläken können, dass sich plötzlich Kommentatoren melden, die sich sonst nie melden. Und man merkt plötzlich, dass diese Leserschaft eben eigentlich eine sehr ausgewogene, wirklich gebildete, wirklich vernünftige und ausdifferenzierte Leserschaft ist. Und dass diese Lautsprecher halt leider Gottes laut sind, ja, aber nicht repräsentativ. Ja.
Was bei Ihnen, Schlomo? Was machen die Frauen bei Ihnen?
Ja, gibt's die? Ja, es gab welche. Ich habe einmal gesagt bekommen, dass man sich in mich verliebt hat, von einer, mit der ich irgendwie einmal eine E-Mail zurückgeschrieben hatte.
Das habe ich aber des Öfteren schon gehört. Also du hast viele Groupies, die deine Stimme mögen.
Dann hörst du das mehr als ich.
Ja, also es ist mir über die Jahre aufgefallen. Also ich gucke dich auch schon seit ein paar Jahren.
Ja, aber sicherlich weniger. Alleine wegen Angebot und Nachfrage und auch dem Druck, der dann herrscht bei den Leuten.
Ja, aber immerhin berührt es ja ein Thema, was wir eigentlich auch noch besprechen wollten. Wir hatten ja diese neu auf Twitter aufgetretene Stimme namens natürliche Weltordnung, ja?
Glaubst du, war was anderes? Ich weiß es auch gar nicht.
Na egal, also auf jeden Fall gibt es da einen großen ersten Faden.
Einen großen ersten Faden, ich glaube 23 teile ich darum, warum es keine Kinder mehr gibt. Warum wir in dieser tiefen, tiefen demografischen Krise sind, in der wir ja natürlich schon vor 25 Jahren waren, aber die sich doch immer mehr vertieft, vor allem wenn man jetzt die biodeutschen Teile unseres Volkes anschaut und die da eben sondern anhand von Statistiken beweist, dass es nichts hilft, ein katholisches Land zu sein. Wenn man nach Irland guckt, nach Italien guckt, nach Spanien guckt, da gibt's überhaupt keine Bewegung in der Demografie. Es bringt auch nichts, wenn man besonders finanziell fördert, wie es Deutschland ja tut. Es gibt 23 Töpfe aus den Eltern.
Vor allem ist das große Beispiel.
Ungarn ist auch ein Beispiel.
Ist ja die Behauptung, oder nicht Behauptung, sondern eben, dass die eine unfassbare Familienförderung finanzieren.
Genau, aber auch da bewegt sich...
Nicht viel,
im Millimeterbereich, genau. Mhm. Und die Konklusion dieses langen Threads war eben, es ist Hypergamie. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Schlomo zutrifft. Aber dass Frauen zu jemandem tendieren, der eben was Viriles repräsentiert, der Hypermännlichkeit klingt
Status,
schon wieder...
Status ist wichtig.
Status ist wichtig, aber auch eben Männlichkeit an sich, ja, die heute eben im Schwinden ist. Da wird das Beispiel Israel. In Israel gibt es Männer, die sich tagtäglich kriegerisch beweisen müssen. Und da sind die Geburtsraten auch jenseits der orthodoxen Juden mehr als stabil. Mhm. Und das ist ja schon ein interessanter Gesichtspunkt. Wem fliegen die Frauenherzen zu? Ja, im schlimmsten Fall ist es jemand wie eben Till Lindemann. Ja?
Aber bei den Orthodoxen? Aber bei den orthodoxen Juden haben wir, glaube ich, was wie 9 oder so Kinder pro Frau. Also wirklich wahnsinnig hoch.
Das ist natürlich die Religion.
Bei den, bei den Liberalen haben wir da, ich glaube, es gibt noch ultraorthodox und normalorthodox als Unterscheidung. Ultraorthodox ist dann vielleicht sogar noch mal eine Ecke krasser. Und die Liberalen, die sind eher im Bereich von 2, 3 oder so.
Was ja viel ist.
Was viel ist, aber das heißt, das kann nicht der einzige Aspekt sein. Denn ich glaube nicht, dass die ultraorthodoxen Juden in Israel einfach durch Männlichkeit, durch eine unfassbare, entfesselte Männlichkeit,
Nein, das ist nicht der einzige Faktor 3. Also ganz sicher nicht, da haben Sie recht. Das ist dort so ähnlich wie in wirklich radikal anderen, radikal religiösen Gruppen, ist es tatsächlich dann die Religion, also die da eben sozusagen wie so eine Art Verpflichtung auferlegt oder überhaupt keine Fesseln anlegt. Ja? Also keine, würde ich jetzt mal sagen, Vermehrungsvernunft oder so. Und aber wir reden vom Durchschnitt der Bevölkerung, ja, oder eines Volkes. Und das ist schon so, wenn Israel eben aufgrund dieser Abwehrbereitschaft, die dort herrscht seit 60 Jahren oder 70 Jahren.
Von Palästina wollen wir gar nicht reden.
Von Palästina
wollen
wir nicht reden. Also sowas wie ein Volk unter Druck, ein Volk unter Waffen, ein Volk, das Männer verliert. Ja? Mhm. Also in vielen Beschreibungen, die man liest, jetzt auch aus den deutschen Kriegen und so weiter, immer klar war, also man könnte jetzt fallen, aber will sozusagen sich fortgepflanzt haben zuvor. Also man will sich hinterlassen. Ja? Und dass das auf jeden Fall dann eine Rolle spielt. Ja?
Weiß jemand aus dem Kopf, wie die Geburtenraten sich in der Ukraine seit 2014 entwickelt haben?
Nee, das ist aber eine gute Frage. Ja, also die lustig war doch nur, das ist jetzt nicht lustig oder halblustig ist es, weil es immer so grotesk ist, dass doch neulich im Spiegel ein Artikel war, dass in der Ukraine Soldaten, die an die Front gehen müssen, Samenspenden hinterlassen können, um ihre Blutlinie fortzuzeugen. Völlig genial im Spiegel. Ja. Stellen Sie mal vor, ja, wir würden hier einen Artikel veröffentlichen.
Und zwar affirmativ.
Affirmativ war das, ja. Also so, weil wir die ethnische Kontinuität unseres Volks sicherstellen wollen. Das ist so, wenn es hier erschienen wäre, dann würde es hier der Haldenbank durch die Decke brechen, ja, mit dem SWAT-Team und sich fragen, wie wir dazukommen. Aber dort war es halt möglich. Aber die Frage ist gut, das müsste man mal recherchieren. Ja. Also die Regie sagt mir, dass wir jetzt schon 60 Minuten angeregt plaudern. Okay. Das heißt, die drei großen politischen Themen, die jetzt wie der rote Elefant auch im Raum sitzen, werden wir nicht mehr berühren, schlage ich vor. Das wird sonst zu lang. Das wäre zum einen die Auflösung des Instituts für Staatspolitik. Mhm. Zum zweiten das Münsteraner Urteil, dass die AfD als Verdachtsfall weiterhin mit geheimdienstlichen Mitteln vom VS beobachtet werden darf, mit all den Implikationen, die das hat. Und drittens eben das Urteil gegen Björn Höcke in Halle, der zu 100 Tagessätzen und insgesamt 13.000 Euro Geldstrafe für einen aus dem Zusammenhang herausgelösten Satz verurteilt wurde, was bedeuten würde, dass er vorbestraft ist. Ja, darüber sprechen wir jetzt nicht mehr.
Aber andermal.
Ein andermal. Ja, gibt es noch eine Abbinderfrage? Wenn wir jetzt schon so...
Vielleicht, wovon haben wir fantasiert, als wir Kinder waren?
Influencer.
Genau. Weil die Frage... Also ich hatte eigentlich auch die Frage...
Zurück.
Bei euch war Harry Potter so populär. Ja.
Teile meiner Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Ich wollte Feuerwerk herstellen als Kind. Ich war fasziniert vom Silvesterfeuerwerk und in der Jugend habe ich das zum Teil auch verwirklicht. Ich war jugendlich, als gerade Salpeter, Kalmnitrat, illegal... ich bringe es alle in Teufelsküche hier. Illegal wurde. Mir noch einiges besorgt aus einem Shop aus Österreich, später auch Leute übers Internet kennengelernt und über die dann das bekommen, dass die Hauptzutat für Schwarzpulver oder Flashpulver und diverse andere Sachen, damit dann Rauchbomben gebaut und kleine Sprengsätze. Das härteste war mal so eine Thermoskanne aus Metall, die wir halb voll gemacht haben mit Flashpulver, Kalmnitrat und Metallpulver, das ist was ähnliches wie Schwarzpulver. Und das hat einen Krater erzeugt, der meines Wissens bis heute noch da ist. Der wird offen gehalten von Hunden, die auf dieser Wiese graben. Ja, ist leider dann nichts draus geworden beruflich, aber war eine schöne Zeit.
Ja, aber bevor Sie das Schlusswort haben, Langhaus, das ist ja was Chtonisches. Das ist an die Erde gebunden, das ist Mutter Erde, das ist sehr verwurzelt, das ist auch sehr flach. Das Gegenteil zum Langhaus ist ja der Skyscraper, der Wolkenkratzer. Und die Rakete und das Feuerwerk ist ja eine phallische Fantasie. Darf man so sagen, ja? Ja, ja, Mann.
Ja, klar.
Ich würde behaupten,
denken wir jetzt an Bilder oder nicht?
Ja, doch, also super, ja. Mhm.
Ich würde behaupten, in den jungen Jahren, wo ich wirklich ernsthaft Feuerwerker werden wollte, habe ich noch nicht so gedacht. Aber ja,
das
wer
ist
weiß.
Alles vorbewusstlich.
Genau.
Wer weiß.
Archetypen.
Genau, das hätte ich jetzt sagen wollen.
Ja.
Frau Kordei, Ihr Schlusswort.
Also, wovon ich fantasiert habe, ja, als Kind und als Jugendliche. Ich bespringe gleich meine Jugend. Ich habe mich immer auf großen Bühnen gesehen. Ich wollte immer Sängerin werden.
Als Introvertierte.
Ja, natürlich. Natürlich, gerade dann. Das war, glaube ich, eine Überkompensation.
Eins am hinter der Bühne und dann...
Nein, ja, es ist... Also das war immer meine Vorstellung. Aber ich wollte immer eine berühmte Sängerin werden. Das war meine Vorstellung. Ich hatte auch tatsächlich, als ich in dem Jahr, in dem ich mit YouTube begonnen hatte, hatte ich eigentlich einen Ukulele Singer-Kanal eröffnet gehabt. Ich hatte auch zwei Videos oben, aber es war nicht gut genug. Es hat meinen Ansprüchen nicht. Also ich habe es dann auch wieder runtergenommen. Ich fand das dann irgendwie peinlich. Also,
schöne Herausforderung, das jetzt doch noch vorzufinden irgendwo.
Sag ich noch was? Also war ein guter Podcast, gutes Gespräch. Mir war es ein bisschen zu englisch. dieses Modern Talking.
Das ist auch schlimm. Also wir sind auch echt versaut von der Moderne,
versaut,
oder?
Versaut. Ne? Interessanterweise gibt es das ja aber bei uns genauso. Also Autoren und so weiter, die ohne Gaslighting, Debunking und irgendwelches anderes, wo ich jedes Mal wieder neu nachschlagen muss, was sie eigentlich meinen, nicht auskommen.
Was eigentlich das deutsche Wort für Boomer?
Gibt es keins.
Weiß ich nicht. Also, aber weiß jetzt auch nicht, wie sie drauf kommen.
Explodierer.
Ja, genau.
Also, du kannst am ehesten irgendwelche Namen, die typisch sind in der Generation, sagen. Irgendwie Ute und Peter.
Genau.
Okay.
Oliver. Also, gut so. Und ich danke, dass Sie da waren.
Ja,
und dass Sie das wirklich gewagt haben, in diesem Podcast aufzutreten. Ja.
Sehr gerne.